Geld macht nicht glücklich, vor allem wenn man keines hat. Mit schmerzverzerrtem Gesicht weisen die Ampelkoalitionäre auf die missliche Haushaltslage hin. Da klafft nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine politische Lücke. Stichwort Schuldenbremse. Und wäre das nicht schon genug der schlechten Botschaften? Die Konjunktur hinkt, weniger Autos laufen vom Band, die Zahl der Unternehmenspleiten steigt. Deutschland in abschüssigem Gelände. Ampelhaushalt 2025, Prinzip Hoffnung. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der TAZ, die Tageszeitung hier in Berlin. Otto Fricke ist bei uns von der FDP, haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. Matthias Mittelberg von der CDU, Sie sind stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Christian Ramthun ist Korrespondent der Wirtschaftswoche im Hauptstadtstudio, im Hauptstadtbüro seiner Zeitschrift hier in Berlin. Herr Fricke, der Kanzler Ihrer Koalition hat ja Friedrich Merz vorgestern gestern ziemlich hart angegangen. War das der angemessene Ton, den es jetzt braucht in dieser Situation in Deutschland? Friedrich Merz wurde ja auch als Sprücheklopfer bezeichnet.
Naja, ich glaube, der Ton war notwendig, weil bei dem im Moment emotional alles überlagenden und berechtigt an vielen Stellen überlagenden Thema Migration man einfach sehen muss, dass hier sehr, sehr viel Schattenboxen spielt. Ich will da gar nicht jemanden persönlich die Vorwürfe machen, aber man muss auch dann von einem Bundeskanzler erwarten, dass er dann auch mal klar sagt, wo ihm dann der Kragen platzt, wenn zu viel taktiert wird. Das mag sein, dass der Vorwurf umgekehrt auch so ist. Mir ist es aber an der Stelle wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, an der Stelle, das ist nicht nur die Position der FDP, das beim Thema Migration was tun muss, das ist die Position der gesamten Ampelregierung, die sieht, dass hier die Notwendigkeit ist. Und dann sage ich, kann auch ein Bundeskanzler, der auch ein Mensch ist, entsprechend reagieren. Und da ich viele Reden von Friedrich Merz in umgekehrter Reihenfolge gehört habe, sage ich dann, da war jetzt kein Ungleichgewicht.
Klang ebenfalls, Herr Mittelberg, alle schon ziemlich nach Wahlkampf. Das wird jetzt nach der Landtagswahl in Brandenburg erst recht richtig losgehen. Kann der Bundestag denn zum Beispiel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik wirklich noch sehr viel bewegen bis zum Ende dieser Legislaturperiode?
Ja, selbstverständlich. Der Bundestag kann eine Menge bewegen. Und diese Regierung müsste auch eigentlich noch eine Menge bewegen. Da haben wir allerdings große Zweifel, ob die Ampel überhaupt noch die Kraft findet, sich zu irgendwelchen wesentlichen Maßnahmen, die jetzt eigentlich dringend notwendig wären für einen siechenden, fast schon schrumpfenden Wirtschaftsstandort, sich da zu irgendeiner Einigkeit zusammenzufinden und solche wirklich dringend notwendigen, kräftigen Maßnahmen ins Werk zu setzen.
Gut, Frau Herrmann, es ist ja so, dass die drei Ampelköche möglicherweise jetzt auch wieder den Brei verderben, was jetzt den Haushalt angeht. Was ist da eigentlich noch zu erwarten?
Naja, also das Problem ist, das Kernproblem ist, dass eigentlich zu wenig Geld da ist. Also natürlich haben dann diese drei Parteien auch unterschiedliche Vorstellungen, wo man sparen soll. Aber das Hauptproblem ist, dass man eigentlich sehr viel mehr Geld ausgeben müsste. Man hat drei Bereiche, wo wirklich enormer Bedarf herrscht. Das eine ist Infrastruktur, das hat man ja jetzt auch gesehen. In Dresden klappt einfach so eine Brücke zusammen, die Carola-Brücke. Und das ist ja nur eine von sehr vielen Brücken in Deutschland, die marode ist. Allein die Autobahnbrücken, 4000 Autobahnbrücken sind marode. Und dann kommen ja noch die ganzen anderen Brücken, das sind also mindestens 8000. So, da muss man investieren. Dann hat man den Klimawandel und dann hat man auch die Verteidigung. Das sind schon mal alles Sonderposten, wo man richtig Geld reinstecken müsste. Und zwar auch verlässlich für die Wirtschaft. Das ist, funktioniert nicht, dass man jedes Jahr irgendwie überlegt, wie viele Milliarden man jetzt eigentlich hat oder nicht, sondern die Firmen brauchen da Verlässlichkeit. Das ist zum Beispiel ein Problem bei der Autobahngesellschaft. Da wurde jetzt einfach mal kurz wieder gekürzt. Da hatten aber die Firmen schon gedacht, jetzt wird hier mal saniert, jetzt wird nur noch weniger gemacht. Dann heißt das auch wieder, dass Leute entlassen werden und so weiter. Das geht alles gar nicht. Aber dieses Geld könnte man nur zustande bringen, wenn man sich tatsächlich von der Schuldenbremse trennen würde, wenn man sie reformieren würde, in dem Sinne, dass man eben das, was an Investitionen ausgegeben wird, auch als Schulden aufnehmen kann. Und da muss man jetzt mal sagen, steht die FDP auf der Bremse und die CDU.
Gut, na Gott sei Dank. Sie haben jetzt schon einige Stichworte gegeben, werden wir alle in der Sendung noch abfragen können, Herr Ramthun. Was bleibt denn, wenn man auf den Haushalt schaut, der jetzt ja im Bundestag eingebracht wird, außer Schattenhaushalten und kreativer Buchführung übrig?
Ja, Sie sagen es. Es ist ein schlimmer Haushalt. Es ist ein Haushalt, wo Zahlen verschleiert werden, geschönt werden und wo auch getrickst wird. Denn wir haben ja nicht nur diesen auf Kante genähten Bundeshaushalt von 488 Milliarden Euro und einer bis zum Anschlag gehenden neuen Kreditaufnahme. Wir haben ja auch noch Merkposten, die noch nicht gefüllt werden. Und da frage ich mich, wie sich 80 Stunden lang der Bundeskanzler, der Vizekanzler und der Bundesfinanzminister hinsetzen konnten, um so ein schwaches Ergebnis zu erzielen. Wir haben ja nicht nur diese 12 Milliarden Deckungslücke, trotz hoher Verschuldung, die noch ausgefüllt werden müssen. Der Bundesrechnungshof hat berechnet, wir sind bei 48 Milliarden. Es gibt nämlich auch globale Minderausgaben, nicht nur für das Kabinett insgesamt, auch für die einzelnen Ressorts. Dann werden irgendwelche Hoffnungswerte angenommen, was das Wirtschaftswachstum angeht und die Bürgergeldausgaben. Das heißt, wir haben es mit 48 Milliarden ungedecktem Geld zu tun und nicht mit den 12 Milliarden, die schon als wahnsinnig kompliziert und möglicherweise verfassungswidrig gelten. Also ich schätze Herrn Fricke sehr als erfahrenen Haushälter. Sie sind seit 2002 da, Sie haben schon viele Dinge geregelt, aber ich glaube nicht, dass Sie über Wasser gehen können. Und ich glaube auch nicht, dass Sie, das wäre eine ähnliche Herausforderung, dass Sie diese 48 Milliarden irgendwie noch seriös zugeordnet bekommen bei den Ausgaben und den Einnahmen.
Jetzt wollen wir dem Herrn Fricke und dem Herrn Mittelberg nicht zu viel Angst einjagen, dass es sich vielleicht gar nicht mehr lohnt, sich da ins Zeug zu legen und noch einen Haushalt hinzukriegen. Aber Herr Fricke, Herr Mittelberg, kriegen Sie denn hin? Jetzt geht das ja, die sogenannten Einzelpläne gehen jetzt in den Haushalt und in den Haushaltsausschuss. Und dann werden sie zur finalen Abstimmung im November vorgelegt. Sie haben ja gefragt, Prinzip Hoffnung, Fragezeichen. In dieser Sendung, haben Sie denn da noch Hoffnung oder eher wenig? Wir reden gleich noch über das Thema Verfassungsmäßigkeit.
Also erstens sehen Sie in mir einen rheinischen Optimisten. So bin ich veranlagt, so sind wir Rheinländer. Das Zweite ist, das ist ein hartes Stück Arbeit. Und ja, da ist noch einiges aufzufüllen. Und ich sage aber dann ganz ehrlich, das ist ja der Job. Das ist das, wofür wir gewählt worden sind, als Abgeordnete in der Regierung entsprechende Arbeit zu machen, um die Gesetze ordentlich hinzukriegen, in der Opposition entsprechende konkrete Gegenvorschläge zu machen und zu sagen, nee, so geht es aber besser und das wäre die eigentliche Lösung. So, das Zweite dann ist die Frage, wie dieser Haushalt in den nächsten Monaten noch gestaltet wird. Da ist ziemlich viel noch an Veränderung, denn Herr Amthor, ich gebe Ihnen ja recht, da sind noch einige offene Posten. Aber wissen Sie, was das Interessante ist? In einem Land, wo im nächsten Jahr sich nichts ändern muss und keine Gesetzesänderung kommen, haben Sie keine offenen Posten. In einem Land, wo Sie 48, 49, vielleicht sogar 50 Gesetze ändern wollen im Wachstumspaket, das gehört mit dazu, müssen Sie ja so lange die offenen Posten darstellen. Denn würden wir das nicht tun, dann würden wir ja genau das Gegenteil tun von dem, was notwendig ist. Aber, und das wird jetzt die spannende Frage sein, und darauf würde ich viel mehr gucken im Moment, werden denn diese Gesetze umgesetzt? Wird es Wachstumsanreize geben? Wird es Investitionsanreize geben? Werden wir bei den Sozialsystemen was verändern? Denn das ist das größte Problem und ist für mich auch der Konnex. Wir kriegen auf Dauer doch das nicht hin, ohne Wirtschaftswachstum
zu haben, weil Sie schon Wahlkampf führen, wird es natürlich schwierig, das alles umzusetzen. Die Union hat ja schon so im Subtext mit eingebracht, das könnte wieder ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht werden, dieser Haushalt. Haben Sie da die Messer schon gewetzt?
Also bevor ich, über die rechtliche Seite spreche, ist es mir schon wichtig, den aus meiner Sicht entscheidenden Punkt klar zu machen. Wenn man diesen Haushalt wirklich solide aufstellen wollte, dann müsste man sich auch darüber verständigen, an welchen Punkten man wirklich einsparen will, an welchen Punkten man Aufwand zurückfährt, damit man ihn an anderer Stelle, wo man ihn braucht, hochfahren kann. Das leistet diese Regierung schlichtweg nicht. Dazu ist sie nicht imstande.
Da hat Ihre Fraktion heute den ganzen Tag das Gegenteil behauptet. Ihr kürzt, ihr streicht. Was gilt denn jetzt?
Sie ist nicht in der Lage, im Bürgergeld wirklich nachhaltig zu reformieren, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Das ist der größte Sparposten, den wir identifizieren. Da findet nichts statt. Im Gegenteil, die Zahl der Bürgergeldempfänger steigt. Die Kosten dafür steigen. Sie müssen in diesem Jahr sogar einen Nachtragshaushalt vorlegen, wo Sie 3,7 Milliarden extra.
Aber Herr Mittelberg, die Koalition hat ja jetzt im Haushalt das Bürgergeld eigentlich gekürzt, weil man annimmt, dass durch diese sogenannte Wachstumsinitiative sehr viel mehr Menschen, also das ist ja in dieser globalen Minderausgabe,
das haben eure Leute uns gerade, das haben eure Leute uns den ganzen Tag heute vorgeworfen und gestern auch schon. Nur nicht die Fachpolitiker.
Ist da, dass es, aber das ist ja auch ein Wechsel auf die Zukunft, ob es mit dieser Wachstumsinitiative überhaupt
was gerne wird. Ich will es gerne noch mal genau erklären. Wir brauchen in diesem Jahr über 50 Milliarden, 50,5 für Bürgergeld. So rechnet die Regierung, weil sie eben mehr Bürgergeldempfänger hat und das Bürgergeld sehr teuer geworden ist. Im nächsten Jahr will man zwar keine Erhöhung des Bürgergelds vornehmen, nur die Zahl der Bürgergeldbezieher wird ja, wenn man nichts macht, weiter wachsen. Dann wachsen auch die Ausgaben. Gleichwohl plant man nicht mehr mit 50 und mehr Milliarden, sondern nur mit 45 Milliarden. Und das sind diese Hoffnungswerte. Man sagt also einfach, ich habe 5,5 Milliarden weniger Aufwand im Bürgergeld. Wie das erreicht werden soll, Status jetzt, weiß keine Socke, um es mal klar zu sagen.
Sie haben einen strategischen Fehler gemacht. Sie hätten gleich am Anfang der Legislaturperiode mit Wachstumsimpulsen einsteigen müssen. Sie haben sich quasi über den Tisch ziehen lassen als seriöse, nette FDP. In den ersten beiden Jahren hat die SPD Leistungen ausgebaut im Sozialbereich.
Sie meinen das Bürgergeld, das mit den Stimmen der CDU durch den Bundestag damals
gekommen ist. Er ist nicht ganz unschuldig, der Herr Mittelberg. Das habe ich ja gar nicht gesagt.
Das war der Konsens, der demokratische. Und das muss man akzeptieren, auch wenn man nachher feststellt, das ist falsch. Und dann muss man es korrigieren.
Nein, Sie sind in die Falle getappt, lieber Herr Fricke. In den ersten beiden Jahren hätten Sie Wachstum generieren müssen mit der Wachstumsinitiative oder in dem Wachstumschancengesetz. Sie haben erst mal 2 Jahre gewartet, bis das Geld mit vollen Händen ausgegeben wurde, auch für Klimaausgaben. Und dann stellte man plötzlich fest, es fehlt das Geld, Klammer auf, es wurden 60 Milliarden aus einem Sonderfonds durch das Verfassungsgericht gestrichen, weil das unlaut da war, als sie das von Corona auf Transformation gestellt haben. So, und jetzt im dritten Jahr und auch im vierten Jahr, in das wir gehen, ist kein Geld mehr da und offenbar auch nicht mehr der Wille ihrer Koalitionspartner.
Sind schon viel Geld. Frau Herrmann, ich habe eine Bitte. Bevor wir genau zu diesem Aspekt zurückkehren, würde ich gerne das Thema Verfassungsmäßigkeit noch abhandeln. Ja. Wenn es wieder zu einem Verfassungsgerichtsurteil gibt, die diesen Haushalt zumindest in Teilen für verfassungswidrig erklärt, was würde das politisch bedeuten? Es gibt irgendjemand in dieser Woche den Satz fallen lassen, scheitert der Haushalt, scheitert die Ampel.
Ich würde sagen, das würde dann die Koalition unter extreme Spannung setzen. Aber es gibt ja eine Möglichkeit, die das Bundesverfassungsgericht auch klar benannt hat, schon in seinem Urteil. Man kann ja einfach sagen, wir haben eine Notsituation, wir müssen mehr Geld ausgeben. Und diese Notsituation existiert ganz einfach, weil es nebenan Weltgeschichte passiert. In der Ukraine gibt es einen Krieg, dafür muss man mehr Geld ausgeben. Und dass das Bürgergeld jetzt tatsächlich teurer ist als gedacht, liegt ja daran, dass wir ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, 1,1 Millionen, die alle Bürgergeld kriegen. Und das erhöht natürlich dann auch die Kosten. Und wenn man einfach sagt, ja, können wir auch nichts dafür, dass wir hier die Flüchtlinge haben, die wollen wir ja auch aufnehmen und das ist ja auch richtig, dann kann man eben mit der Notlage auch die Schuldenbremse umgehen. Aber das Problem ist, dass die FDP zu diesem Schritt nicht bereit ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt überhaupt nichts machen könnte.
Sie haben gerade gesagt, es wäre kein Geld für marode Brücken da. Ich habe mir das heute noch mal durchgelesen. Ja. Also ich glaube, Herr Wissing hat doch 8 Milliarden Euro für Brückensanierung zur Verfügung. Das ist ja, das kriegen Sie in dem nächsten Jahr nicht verbaut, ohne dass ich Bauexperte bin.
Ja, aber das Problem ist, Sie haben 8.000 marode Brücken und dann reichen 8 Milliarden
nicht. Aber nicht für alle 8.000 ist der Bund zuständig, wollen wir auch
fair bleiben. Ja, aber Sie haben 4.000 Autobahnbrücken und dafür sind Sie zuständig.
Ja, aber nicht alle 4.000 sind sanierungsbedürftig, sondern ich gebe das ja unumwunden zu. Dieses Land hat über Jahrzehnte bei den Investitionen zu wenig getan, dann muss man mehr tun. Nur Sie haben bei der Schuldenbremse eine Sache nicht ganz richtig formuliert. Es heißt eine außergewöhnliche Notsituation und nur dann darf überhaupt das Parlament. Und außergewöhnlich, so leid es mir tut, es ist eine Notsituation in der Ukraine, das gebe ich unumwunden zu. Aber außergewöhnlich, und das hat das Verfassungsgericht schön gesagt, ist, wenn auf Dauer ein Zustand ist, wie er ist, und so schlimm wie er ist dauerhaft, dann müsste etwas außerhalb der Gewohnheit noch dazutreten. Und das ist nicht der Fall. Und dann musst du entweder sagen, ich erhöhe die Steuern, da bin ich nicht dabei, das ist Teil des Koalitionsvertrages. Oder du musst an der Stelle eben dann sagen, ich muss an andere Ausgaben.
Aber ich meine, Ihre Interpretation ist ja sehr lustig, weil Sie dann sagen,
das Wort außergewöhnlich ist keine Interpretation.
Nein, Sie sagen dann, es ist normal, dass Russland in der Ukraine Krieg führt.
Ich habe doch ausdrücklich gesagt, und das finde ich dann, das ist auch nicht fair. Es ist eine Notsituation
die da besteht, das bestreitet keiner.
Und die ist auch
aber die Verfassung. Moment, nein, eben nicht mehr. Das Verfassungsgericht hat in dem Urteil, das die CDU/CSU erstritten hat, ausdrücklich ja das Beispiel des Ahrtales gebracht. Du kannst nicht auf Dauer das machen, selbst wenn und im Ahrtal sieht es ja immer noch schlimm aus, sondern du musst jetzt jedes Jahr neu an der Stelle gucken, wie es reingeht und kannst deswegen nicht mehr sagen, es ist außergewöhnlich. Es ist, eine Notsituation, aber nicht außergewöhnlich. Und das ist die Verfassung. Wir sind eine Verfassungspartei und ich werde an der Stelle keine Verfassung brechen. Es war schon schlimm genug an der Stelle, dass wir das Risiko eingegangen sind, gebe ich unumwunden zu, ja, und dann das Verfassungsgericht das klargestellt hat. Aber so mache ich das mit Sicherheit nicht.
Es ist ja auch eine Mehr zu sagen, die Schuldenbremse erlaubt keine Schuldenaufnahme mehr. Wir nehmen rekordmäßig viel Schulden auf, 51 Milliarden. Wenn ich die Sonderhaushalte, Sondervermögen in Anführungsstrichen dazu rechne, sind wir bei 86 Milliarden. Das ist nicht keine Schuldenaufnahme, das ist eine rekordmäßige Schuldenaufnahme. Und dann sage ich, wenn wir so viele Schulden aufnehmen und noch weitere Rekordeinnahmen haben, ist die Regierung in der Pflicht oder das Parlament in der Pflicht, mit dem Geld auszukommen, was sie zur Verfügung hat. Und da muss man tatsächlich priorisieren. Ich bin jetzt nicht nur bei Bürgergeld, auch diese ganze Klimatransformation. Weshalb müssen wir denn den Konsum oder den Kauf von E-Autos und Solarpaneelen bezuschussen? Da profitieren vor allem auch chinesische Autohersteller und die chinesischen Panelhersteller. Warum stecken wir nicht einen Teil des Geldes nur in Forschung und Entwicklung, sodass wir effizienter werden, dass wir der ganzen Welt auch helfen, noch bessere Autos und bessere Solaranlagen herzustellen? Wir hätten eine viel höhere Effizienz, aber nein, es wird das Geld rausgehauen. Und ich denke, die Schuldenbremse sollte uns dazu zwingen, mal zu überlegen, geben wir das Geld möglichst effizient aus oder nicht? Und wir tun es nicht.
Herr Mittelberg. Ich würde noch mal zu diesem Punkt Verfassungsmäßigkeit zurück. Also ich will mal hier klarstellen, unser Anliegen ist das überhaupt nicht, noch mal zu klagen. Auch weil wir ein sehr klares Urteil erstritten haben. Aber wir haben schon ziemlich präzise jetzt Hinweise gegeben und der Rechnungshof hat ja auch Hinweise gegeben, dass in diesem Haushalt noch verfassungsrechtliche Probleme schlummern. Ich nenne mal eins, das sind nicht nur die erheblichen Minderausgaben, also diese, ich sag mal, riesigen geplanten Ausgaben, die durch Nulleinnahmen hinterlegt sind. Der noch kernigere Punkt, um es mal so zu sagen, ist die Rückbuchung dieser Corona-Gelder. Wir haben Rückflüsse aus den unter Aussetzung der Schuldenbremse aufgenommenen Corona-Krediten und auch den Krediten für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Energiekrise und so weiter. Das ist alles unter Aussetzung der Schuldenbremse aufgenommen worden. Jetzt fließen Teile dieser Gelder zurück. Die bucht man aber jetzt nicht auf die Rückzahlung dieser Kredite, was man eigentlich machen müsste, sondern die bucht man in den allgemeinen Haushalt. Und das ist ein Punkt, der überhaupt nicht geht, weil das ist natürlich genau diese Umwidmung oder Zweckentfremdung, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ja ausdrücklich verworfen hat. Und das ist ein Punkt, glaube ich, ich sage das jetzt ganz nicht irgendwie kämpferisch oder so, aber ich sage wirklich als ehrlichen, freundlich gemeinten Ratschlag, da muss sich das Finanzministerium noch mal sehr genau hinsetzen und prüfen, ist das nicht doch vielleicht schlicht verfassungswidrig, was man da macht.
Sind Sie in Partylaune? Nein, null in Partylaune. Ehrlicherweise, Haushälter haben ja diese Eigenart, dass sie nie beliebt sind. Weil ein guter Haushälter im Zweifel derjenige ist, das ist übrigens wie im Privatleben auch, der sagt nein. Der sagt, es gibt begrenzte Menge Geld. Und dann müssen wir uns entscheiden, nicht nur, wo wir Prioritäten setzen, das sagen Politiker sehr gerne. Und dann hast du diese Haushalte, die dann sagen, da musst du auch irgendwo Posterioritäten setzen. Mein Team sagt immer, sag das Wort nicht, aber das gehört dazu. Wir vergessen das immer. Du musst auch irgendwann sagen, was nicht geht. Und wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten unheimlich ungern damit, was nicht geht. Deswegen keine Partylaune. Und ich will das auch deutlich sagen zu dieser Frage. Das ist der Grund, warum wir dann auch eine Anhörung machen. Wir haben als Koalition selber zu den gesamten Paketen, die wir jetzt machen, für die übernächste Woche Montag eine erste Anhörung beantragt, um genau über diese Fragen uns zu unterhalten, um uns das genau anzusehen. Die CDU/CSU hat diesem Antrag auch zugestimmt, weil wir gemeinsam der Meinung sind, dass wir uns das genau angucken müssen. Ich sehe es in Teilen ähnlich. In anderen Teilen bin ich nicht ganz der Meinung des Hofes, weil er noch bei manchen Stellen vor 4 Jahren genau das Gegenteil geschrieben hat. Aber entscheidend ist an der Stelle, Haushalt ist harte Arbeit, ist viel Detail. Und du kriegst nie eine Belohnung. Und aber deswegen Partylaune, nein,
Ihnen fehlen so ist meine Aufgabe. Ihnen würden dann wieder einige Milliarden
fehlen. Aber Sie sagen doch selber, das könnte man an anderer Stelle einsparen. Dann wird ja wohl auch der Koalition es gelingen,
also ich meine, es ist ja ganz klar, was die CDU machen wird. Sie hofft eigentlich dadurch, dass ein enormer Spardruck erzeugt worden ist, dass diese Partei, dass diese Ampel nicht mehr gestalten kann. Dann will sie selber an die Macht. Und das Erste, was passieren wird, wenn, falls die CDU 2025 den Kanzler stellen sollte, wird der Versuch sein, der CDU dann die Schuldenbremse so zu reformieren, wie das alle Wirtschaftswissenschaftler fordern, auch die ganz konservativen Wirtschaftswissenschaftler fordern das, nämlich, dass man die Investitionen von der Schuldenbremse ausnimmt. Das ist doch wirklich interessant, dass selbst solche Wirtschaftsforscher wie Michael Hüter, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, dass die sagen, wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Das ist sozusagen,
weil er mehr Geld für die Industrie will.
Das ist Konsens.
Und Sie wollen auch mehr Geld für die Industrie.
Ja, ich will mehr Geld für die Wirtschaft.
Bei den anderen Dingen
aber ich meine, das Interessante ist doch, Deutschland schrumpft. Wir brauchen Investitionen, das bestreitet keiner, in Klimaschutz, in Verteidigung, in Infrastruktur. Und was macht die Regierung und was macht die Opposition?
Rekordinvestitionen.
Nein, nicht
Rekordinvestitionen. Doch, Rekordinvestitionen.
Ja, aber das reicht nicht für den Investitionsbedarf.
Ja,
und das reicht auch nicht für die Krise, in der wir jetzt sind. So, und das Einzige, was passiert, und das ist dann wirklich tragisch auch für die CDU, ist, dass sie am Ende die AfD und den BSW stärken. Weil sie eben immer zu vorführen, auch durch diesen Druck, der da jetzt sozusagen künstlich erzeugt wird, dass die Ampel nicht regieren kann, dass auch die Opposition nicht als Opposition funktioniert und dann die Leute das Gefühl haben, hier funktioniert nichts, dann wählen wir doch mal die Populisten.
Ja, aber Sie können doch.
Und letzter Satz, ja, Deutschland hat weltweit gesehen, zusammen mit Japan, die niedrigsten Zinsen und den niedrigsten Schuldenstand. Wir sind bei ungefähr 60% der Wirtschaftsleistung. Das hat sonst niemand.
Ja, die Niederlande haben 42%. Ich könnte Ihnen da noch andere aufzählen.
Ja, genau. Und was ist in den Niederlanden? Da sind die Populisten schon an der Macht. Also das ist kein gutes Beispiel.
Also Sie meinen, wegen der niedrigen Verschuldung sind die...
Ja, weil das eben nicht...
weil in Frankreich ist die Verschuldung höher und da sind auch Extremisten am Werkeln. Also die Schulden, der Grad der Schuldenaufnahme
spielt da keine Rolle. Und Ungarn hat noch niedrige Verschuldung. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Gut, also ich glaube nicht und ich glaube auch nicht, dass eine relevante Mehrheit der Bürger glaubt, dass wir auf Dauer, wenn wir jedes Jahr Schulden machen, mit welcher Begründung auch immer, dass das dann irgendwie der Erfolgsfahrt ist. Da bin ich nicht von zu überzeugen. Tut mir leid. Ich glaube, nur wenn man auf Dauer solide haushaltet, kann man auch insgesamt solide wirtschaften, weil dann kriegt man auch vernünftiges Geld, vernünftige Kredite zu ordentlichen Konditionen. Wenn Sie völlig aus dem Ruder laufen, was Ihre Kredite angeht, dann fliegen Ihnen die Zinsen um die Ohren und dann werden Sie irgendwann absaufen unter den Zinsverpflichtungen. Wir haben jetzt eine Zinsverpflichtung, die liegt im Moment schon bei knapp 40 Milliarden jedes Jahr. Wenn wir wenn wir die ganzen Schulden der Vergangenheit nicht gemacht hätten, dann hätten wir überhaupt gar keine Finanzierungsprobleme. Wenn wir jetzt immer weiter Schulden machen, dann würden auch die Zinssätze für unsere Staatsanleihen steigen. Die Amerikaner zahlen ungefähr das Doppelte an Zinsen für ihre Kredite. Die Italiener sind knapp unter 4%, wir sind über 2%, die Italiener sind fast bei 4%. Ich muss ganz ehrlich sagen, in diese Verhältnisse möchte ich nicht politisch getrieben werden, denn dann werden wir irgendwann an den Zinszahlungen ersticken. Frau Herrmann, dann haben Sie irgendwann überhaupt gar keine Investitionsspielräume mehr. Und im Übrigen sage ich mal, das ist die unfairste Politik gegenüber den jüngeren Generationen.
Nee, also
in den Schuldenbremse haben Sie ja, wenn ich die Umfrage richtig im Kopf habe, ja die Bevölkerung auf Ihrer Seite, wenn Sie sagen, die muss beibehalten werden, dass Sie die Mehrheit der Bevölkerung so, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck, dass das eben für die nachfolgende Generation schwierig wird, auch wenn der Investitionsbedarf hoch ist. Ich würde einen Aspekt noch, Herr Amthun, ganz ansprechen. Wenn man sich mal ansieht, wer Zuwachs kriegt im Haushalt fürs nächste Jahr, also jetzt in der Haushaltsplanung, das Verkehrsministerium, das Verteidigungsministerium, dann natürlich das Arbeits- und Sozialministerium. Da gibt es ja sehr viele festgelegte Haushaltsposten, die man nicht einfach kürzen kann. Während zum Beispiel die Ministerien von Habeck und Baerbock da federn lassen müssen im Haushaltsplan. Sagt das auch etwas über die Machtverhältnisse in der Ampel aus?
Vielleicht setzt sich jetzt am Schluss der Legislaturperiode die FDP etwas mehr durch. Das kann sein. Denn am Anfang sind die Haushalte des Wirtschaftsministeriums, also von Herrn Habeck, und des Außenministeriums von Frau Baerbock, massiv ausgeweitet worden. Jetzt kommt es vielleicht zu einer Rückbesinnung und dass man jetzt auch anfängt, bestimmte Prioritäten zu setzen. Also glaube, da wird etwas zurechtgerückt, was am Anfang falsch gelaufen ist. Und das ist auch wichtig. Und wenn ich mal gucke, dass Verteidigung mehr bekommt, dass Verkehr mehr bekommt, das sind gute Werte. Aber auch da sage ich voraus, das Geld kann gar nicht ausgegeben werden. Denn auch in den 10er-Jahren der Großen Koalition waren das Verkehrsministerium und das Verteidigungsministerium die Ressorts, wo am meisten Geld nicht ausgegeben wurde. Und jetzt zu sagen, wir hatten da einen Investitionsstau, das lag nicht unbedingt an der Regierung, dass der Investitionsstau da war. Es gab keine Arbeitskräfte, die dort arbeiten konnten, weil Mangel herrschte. Sie kriegten keine Bauunternehmen. Die Verteidigungsausgaben, das Beschaffungswesen war extrem schwierig. Das hat sich jetzt etwas gebessert. Von daher können wir mehr investieren. Aber zu sagen, die vorherigen haben Investitionsstau verursacht, und jetzt muss das geheilt werden durch mehr Ausgaben, durch mehr Schulden. Das halte ich etwas für zu simpel.
Also ich glaube, wenn ich da was sagen darf, das Problem ist, man muss Investitionen verstetigen. Und das, wenn man das nicht macht, dann, und daran sind dann zum Beispiel die Verkehrsausgaben gescheitert, dann hat man gar nicht die Planer in den Städten, in den Kommunen oder auch auf der Bundesebene, die dann diese ganzen Projekte bewilligen können, weil man ja nie dachte, dass es diese Projekte dann geben würde. Und man hatte auch nicht die entsprechenden Bauunternehmen, weil die natürlich dachten, ja, es gibt ja sowieso keine Brückensanierung, also machen wir jetzt mal hier was anderes. Das Gleiche gilt für die Verteidigung. Das heißt, wenn man klar hat, wir haben hier einen riesen Investitionsbedarf, dann muss man sich als Staat auch langfristig festlegen und dann auch die... das Personalvorhalten und so weiter. Und jetzt noch mal mein letzter Versuch, ja, hier sind ja alle der Meinung, der Staat muss sparen. Das Interessante ist, dass das Land, das am höchsten verschuldet ist, nämlich Japan, das ist ungefähr 4-mal so stark verschuldet wie Deutschland, hat gleichzeitig die niedrigsten Zinsen weltweit. So, und da sehen Sie, dass diese Idee...
Aber Sie wissen auch, warum.
Weil sie bei sich selbst verschuldet sind. Eben. Und das wäre ja in Deutschland auch so. Sie haben
also wir sollen uns bei unseren Bürgern selber verschulden?
Ja, natürlich, weil sie haben, nein, das ist faktisch so. Mhm. Denn sie haben ja bestimmt schon davon gehört, dass Deutschland einen Exportüberschuss hat.
Der ungefähr jetzt kommt die Kiste, ja.
Ja, nee, das ist auch bei Japan so. Das sind 5% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, Exportüberschuss heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Das heißt, das Ausland ist bei uns verschuldet. Wir sind nicht im Ausland verschuldet. Das heißt, aber das ist genau die Lage. Nein, das, Herr Keller,
das sollen wir dann in Europa machen.
Es geht jetzt um Herr das Keller, Verständnis. Dass sie, nein, aber das ist wichtig. Also ich glaube wirklich, die Deutschen müssen verstehen, dass es um ganz große Zukunftsausgaben geht, dass wir uns das leisten könnten, dass wir diese Kredite aufnehmen könnten. Und die nächste Generation hätte auch ganz viel davon. Denn die würden ja nicht nur die Schulden erben, sondern auch die Investitionen in Klimaschutz, in Sicherheit.
Gut, dann nehme ich Sie jetzt mal beim Wort. Also Investitionen, 80 Milliarden habe ich jetzt, glaube ich, werden im Bundeshaushalt...
Größte Summe seit sowohl relativ wie absolut.
Das ist ja eigentlich auch nötig, dass es Investitionen gibt. Ja. Zum Beispiel steht es um die Wirtschaft und die Konjunktur jetzt nicht gerade zum Besten. Ja. Manchmal redet man von Rezession oder Stagnation. Die Produktivität geht zurück. Unternehmenspleiten nehmen zu. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt. Wir kommen auch gleich noch zu einem speziellen Beispiel. Das wäre doch eigentlich eine Gelegenheit, auch mit einer starken Investitionstätigkeit, ob jetzt mit oder ohne Schuldenbremse, der Wirtschaft dabei zu springen, die das ja übrigens auch
jetzt
fordert.
Jetzt bringen Sie aber gerade zwei Sachen durcheinander, weil dann Sie wollen doch nicht, dass der Staat für die Privatwirtschaft die Investition macht. Sondern das entscheiden
aber manche.
Ja, nein, aber sicherlich der Liberale wird das auf gar keinen Fall fordern, dass der Staat und der Steuerzahler am Ende Schulden macht, damit die Privatindustrie Investitionen machen kann, die dann funktionieren oder nicht. Das Risiko dann ist nein. Erstens nochmal zu den Zahlen. Wir haben in absoluter Summe und in prozentualem Anteil Rekordsummen an Investitionen im Haushalt. Da kann man immer mehr wünschen. Und wir haben das, Achtung, trotz Schuldenbremse. Wir haben weit mehr als noch vor der Zeit, wo wir keine hatten. Zweitens, Investitionen zwischen privat und öffentlich sind in Deutschland, wie in vielen OECD-Ländern, ungefähr verteilt. 18% in dem Falle der Staat, die öffentliche Hand und 82% privat. Ja, dann muss ich auch ohne jede Frage viel nachholen bei der Frage Infrastruktur, denn ohne die funktioniert Wirtschaft nicht. Aber das Wesentliche, was ich brauche, ist, dass Privatwirtschaft investiert. Und das kann ich nicht durch Staatsgeld ersetzen, sondern das muss ich dadurch machen, dass die einen Sinn darin sehen, in Deutschland zu investieren. Deswegen aber ja unser Druck als FDP, genau diese Investitionen zu machen. Deswegen unser Ärger über die CDU, als sie bei der letzten Steuerrunde die Investitionsanreize über das Wachstumschancengesetz über den Bundesrat reduziert hat. Entscheidend ist, dass investiert wird. Wir streiten über die Frage, was der richtige Weg ist, aber wir sind uns einig bei der Frage, nicht durch Staatsbürger.
Also das ist doch jetzt,
überhaupt gar kein schwarzer Peter, würde ich gar nicht so sehen.
Ich nehme den Peter gerne entgegen, wie schwarz er auch immer ist. Nee, das Problem ist, das ist ja genau der Punkt. Dieses Land, Deutschland ist mittlerweile uninteressant geworden für private Investitionen. Das ist das Kernproblem dieses Landes. Wir können jetzt noch so viel öffentliches Geld in die Hand nehmen, das wird alles nicht helfen. Sie müssen dieses Land wieder attraktiv machen für private Investitionen. Und im Moment ist es so, jeder, der guckt, wo investiere ich in Europa oder sonst in der Welt, der wird sagen, in Deutschland sind die Steuern mittlerweile zu hoch, die ich zahlen muss. In Deutschland sind die Energiepreise fast die höchsten der Welt. In Deutschland habe ich irre Bürokratiekosten. In Deutschland habe ich unzureichende Digitalisierung. Also ich habe im Grunde genommen fast nur noch Standortnachteile. Ich habe auch hohe Arbeitskosten.
Und das sehen wir, Herr Fricke,
vielleicht darf ich es gerade mal ausführen.
Aber nicht dieser Trick, Sie bestätigen mich und sagen, dann ist es
alle diese Daten, das kulminiert ja jetzt in dem Thema VW, das sehen wir. Und jetzt will ich den Punkt auch ausdrücklich hinzufügen. Das ist nicht irgendwie die Vorgängerregierung oder die schlimmen Krisen oder solche Sachen. Das ist auch der Punkt, dass Ihre Regierung sich nicht einigen kann. Dieser permanente Streit, dieses ständig alles zerreden, das führt doch dazu, dass jedes Vertrauen, ob von Verbrauchern oder Investoren, in diesem Land völlig erlahmt ist, weil die Leute gar nicht wissen, was kommt. Kommt eine Gasumlage oder kommt nachher eine Gaspreisbremse? Wie sieht das aus mit der Heizungsförderung? Kommt diese Zwangsgeschichte, die ursprünglich die vorgesehen war,
die Sie immer behauptet
oder kommt
haben
nachher
und die
nie was kam? Anderes? Mhm. Nachher haben Sie was ganz anderes. Jedenfalls hat Herr Habeck es geschafft, durch seine komische Operation den ganzen Wärmepumpenmarkt platt zu machen. Dann sind Sie völlig chaotisch mit diesem Haushaltsurteil umgegangen. Sie waren null vorbereitet. Der Finanzminister war null vorbereitet. Dadurch haben Sie die Leute massiv verunsichert, weil Sie danach, und Sie loben sich dafür, dass Sie immer keine Steuererhöhung machen. Sie haben doch massiv die Abgaben angehoben. Die Luftverkehrssteuer, den Agrardiesel, vor allen Dingen das Klimageld ohne jeden Ausgleich. Das ist nichts anderes als eine Mehrwertsteuererhöhung. Ich will den Punkt noch mal eben jetzt abschließen. Ihre Regierung trägt doch massiv zu diesem wirtschaftlichen Einbruch bei. Der fällt doch nicht vom Himmel. Denn alle anderen haben die Energiekrise, die Ukraine-Krise auch. Europa wächst aber um 1%, die EU-Zone. Gut, Deutschland aber ist bei null. Die USA wachsen um 2,6%. Wir stehen bei null.
Ebenfalls und das sind ist die USA mit ihrer hohen Verschuldung und ihren hohen Zinsen.
Das ist das Arbeitsergebnis der Ampel.
Das war jetzt eine Aufzählung von vielen Dingen. Ich würde gerne mal beim Stichwort VW bleiben, also auch was Investitionen angeht. Wir haben jetzt gerade gehört, wie Marktwirtschaft funktionieren sollte. Tut sie ja nicht. Ich glaube, bei VW muss der Staat auch eingreifen. Was heißt gerade dieses Beispiel? Na gut, das werden wir ja noch sehen, an wen da Hilferufe gerichtet werden. Was zeigt uns dieses Beispiel in dieser Situation, dass Deutschland in einer schwierigen ökonomischen Situation ist? Das goldene Zeitalter der 10er Jahre ist vorbei. Und was bedeutet das oder was haben wir auch mit dem Haushalt dann zur Verfügung, um das zu steuern? Das ist ja auch, Haushalt ist ja auch ein Steuerungselement.
Ja, also VW ist tatsächlich der Ausdruck des schlechten Zustands Deutschlands. Wir erschrecken, weil jetzt plötzlich Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Seit mehreren Jahren geht das schon runter. Und VW ist quasi das Ergebnis einer Industriepolitik und einer Vernachlässigung des Standorts Deutschlands, was jetzt sichtbar wird. Wir haben in den 10er Jahren, und da muss ich ein wenig widersprechen, Herr Mittelberg, diese Regierung ist vielleicht das finale Furioso einer schlechten Standortpolitik, wenn man so will. Auch dieses grüne Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswunder, was versprochen wurde, ist Quatsch. Aber in den 10er Jahren wurde mehr verwaltet. Und da muss ich jetzt in Richtung CDU auch sagen, Sie haben dazu beigetragen, dass Deutschlands hervorragende Position nach der Agenda 2010, wo Deutschland brummte, auferstand als kranker Mann wie Phönix aus der Asche oder Lazarus. So. Und Sie haben damit, vor allem Herr Rüttgers in Nordrhein-Westfalen als Arbeiterführer der Union, dass die Agenda 2010 immer mehr geschleift wurde. Immer großzügigere Sozialleistungen, immer geringere Anforderungen, was man vielleicht selber auch beitragen muss. So, und es war ein schleichender Prozess. Natürlich war es eine große Koalition. Und in der großen Koalition konnte, das ist jetzt wieder, geht auch wieder auf Ihr Positivkonto dann, konnte keine Unternehmenssteuerreform durchgeführt werden. Das hat nämlich der damalige Bundesfinanzminister Scholz verhindert gehabt. So, das heißt, alle anderen Länder, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, die haben alle die Unternehmenssteuer gesenkt und wir blieben oben und gingen sogar noch höher. Und zu den Bedingungen kann hier keiner mehr wirtschaften. Und das sehen wir jetzt bei VW. Die Autos sind zu teuer. In Wolfsburg macht man mit den Autos schon lange keinen Gewinn mehr. Das sind Quersubventionierungen, dass man in China noch Gewinne macht. Und so wird das quasi der Standort Deutschland über Wasser gehalten. Und jetzt geht es nicht mehr. Und jetzt müsste auch die Regierung vielleicht durch Industriepolitik, das war ja Ihre Frage, Herr Kähler, reagieren. Aber eigentlich sind die Kassen leer.
Also ich würde gerne noch mal sagen, dass Deutschland kein Standortproblem hat, was man daran sieht, dass wir Exportüberschüsse haben. Exportüberschüsse heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Und Deutschland exportiert ungefähr 50% seiner Wirtschaftsleistung. Das ist echt sehr, sehr viel. Wir haben kein Standortproblem, wie man daran sieht, dass wir so viel exportieren, sondern VW hat technisch komplett gepennt. Wir erinnern uns nur an die berühmte Abgasaffäre, ja, wo sie die Diesel dann manipuliert haben beim CO2. Und wenn man so zu Tricks greift, statt seine Ingenieure mal forschen zu lassen, dann hat man die Krise, die man jetzt hat. Aber was ich sehr typisch finde, ist, nicht, die Industrie in Deutschland pennt technisch, ja, auch Mercedes pennt ordentlich.
BMW auch noch?
Ja, BMW vielleicht auch noch, genau. Ja,
komischerweise inzwischen ist BMW besserer Verkäufer sogar als Tesla. Also insofern ja, genau, würde ich dann mal sagen, okay, im Moment auch was Probleme mit einem Rückruf egal haben.
Ja, aber nicht mit der Frage, wo sie technologisch sind.
Ja, genau, also okay. Aber jedenfalls, wenn die dann, wenn die Konzerne, die sehr viel Geld gemacht haben, dann technische Probleme haben, dann wird plötzlich gesagt, nicht wir sind schuld, der Staat ist schuld. Und davon muss man jetzt auch mal wegkommen, nicht? Sondern man muss sagen, ihr habt hier Mist gebaut. Dann kann man immer noch überlegen, ob man als Staat eingreift. Aber zu sagen, der Staat ist schuld, wenn die Autoindustrie irgendwie nicht mehr mithalten aber kann, jeder, das finde ich abwegig.
Herr Fricke, Sie haben jetzt gerade gesagt, als ich gesagt habe, bei VW, dann muss der Staat vielleicht möglicherweise mit einsteigen. Sie glauben nicht, dass das passiert?
Der ist schon drin.
Also erstens ist der Staatsanteil drin. Mit 20% das Land Niedersachsen, aber ich meine jetzt auch noch mehr. Ich meine, bei der Meyer-Werft hat man ja gesehen, wie schnell das gehen kann. Und
ja, aber erstens, die Meyer-Werft ist eine Causa, in der klar war, dass wenn wir nicht helfen, deswegen haben wir ja auch breite Zustimmung im Haushaltsausschuss für diese Hilfe bekommen, auch von der CDU-CSU an der Stelle, wo es, wenn wir es nicht gemacht hätten, wir ein Insolvenzverfahren gehabt hätten, dass das Ganze, was wir an Fähigkeiten und Technologien hätten, runtergegangen wird. Kreuzfahrtschifffahrt ist sicherlich nicht systemrelevant, sind wir uns vollkommen einig. Die Frage aber, ob ich als Staat eine solche Werft mit einer solchen Kapazität jedenfalls die Möglichkeit geben will, diese Insolvenz zu vermeiden, weil sie eigentlich Produkte kann, Klammer auf, wir können über viele andere Dinge reden, die da missgelaufen sind, ist eine. Bei VW. Das Entscheidende für mich bei VW ist die Frage, ist das so, dass wenn wir jetzt da diese Situation haben, liegt das daran, dass VW gar keine anderen Chancen mehr hat? Oder muss ich mir genau angucken, Herr Ransom hat es gerade gesagt, warum sind die in anderen Bereichen produktiv, warum machen sie da Gewinne, aber warum machen sie im zentralen Werk in Wolfsburg das an der Stelle nicht? Liegt ja nicht an den Mitarbeitern, sondern muss an einer Konstruktion innerhalb des Konzerns hängen. Und das Zweite ist, ich finde immer, bevor ein Staat dann nochmal helfen sollte, weil er auch ein dauerhaftes Ziel hat, das erfolgreich sein kann, muss er erstmal gucken, was das jeweilige Unternehmen an Vermögen hat, an Möglichkeiten hat. Und da sage ich mal so, weil ich mag Zahlen, ich lese auch gerne Bilanzen und da sehe ich bei VW doch noch ziemlich viele Dinge, die VW meint. Sie müssen nur, und da stimme ich zu, den technologischen Mut haben, bereit sich aufzustellen, zu überlegen, wo könnte es was hinkommen, nicht zu tricksen. Und ich glaube ohne weiteres, dass VW mit seinen Mitarbeitern an der Stelle im Markt ziemlich viel erreichen kann. Nur sie dürfen sich nicht darauf ausruhen, dass sie VW sind.
Herr Mittelberg, in Ihrem Wahlkreis gibt es auch eine Fabrikationsstätte von VW. Sie sind ja aus Niedersachsen, da gibt es sogar mehrere dieser VW-Fabriken. Was erwarten Sie denn jetzt gerade jetzt auch in Bezug auf die Bürger, die Sie in Berlin vertreten, was mit dieser VW-Krise, wie die Politik sich da verhält?
Also ich komme noch mal zurück auf den Punkt. Ich glaube wirklich, dass wir ein Standortproblem haben. Da bin ich anderer Meinung als Frau Herrmann. Ich glaube, dass wir im Moment Abwanderung von Investitionen haben, und zwar in ganz erheblichem Umfang. Wo Unternehmen sagen, investiere ich noch in Deutschland, mache ich hier noch eine zusätzliche Produktionsstätte, das findet ja kaum statt, es sei denn, das wird mit Milliarden gefördert, irgendwelche Chipfabriken. Ansonsten macht das keiner mehr.
Aber es wird nur noch. USA wird auch mit Milliarden gefördert.
Es wird nur noch im Ausland investiert, weil die Bedingungen deutlich günstiger sind. Und zwar im steuerlichen Bereich, was die Energiepreise, ich habe es eben alles aufgezählt, eine ganze Latte von Standortfaktoren. Früher waren wir teuer bei den Arbeitskosten, aber wir waren bei allen anderen Sachen im Grunde günstiger. Und wir haben sogar in der Merkel-Zeit die große Steuerreform gemacht mit Steinbrück, dem SPD-Finanzminister. Das war nämlich die letzte große, das ist Ihnen, glaube ich, jetzt entfallen, Herr Ramthun.
Die waren mir zu wenig.
Wir das waren die Rente mit,
das waren
wir
keine 5 wir
haben
Milliarden.
Auch die Rente. Und 2010 haben Sie die vereinbarte mit der FDP
Wir haben auch die Rente mit 67 gemacht mit dem Arbeitsminister Müntefering, SPD. Aber das ist jetzt und nur eingestreut. Der entscheidende Punkt ist doch jetzt. Leute investieren nicht, auch Verbraucher nicht, beispielsweise in ein Elektrofahrzeug, weil sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. weil wir die ständigen Debatten über das Verbrennerverbot haben. Diese Geschichte müssen wir jetzt zu Ende führen und entscheiden, und zwar zügig, damit da Klarheit ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sie meinen bei Frau von der Leyen in Brüssel?
Darf ich es vielleicht gerade mal ausführen?
Ja, aber schön, Sie sind es doch.
Nee, tut mir leid.
Ärgern Sie mal die FDP, ich bin dafür.
Sie haben die E-Auto-Förderung von heute auf morgen abgebrochen. Weil Sie sind also für E-Auto-Förderung? Ich habe es eben gesagt, weil Sie nicht vorbereitet waren auf das Haushaltsurteil, weil Sie nichts im Blick hatten und weil in dieser Regierung eben tatsächlich alles durcheinander geht. Der Finanzminister selber, Christian Lindner, hat gestern gesagt, ist ja alles so schwierig, weil wir aus drei Denkschulen kommen. Dann kann ich wirklich nur sagen, dann beendet diese Veranstaltung, und zwar so schnell es irgend geht. Diese Regierung wird nicht mehr in der Lage sein.
Mit wem wollen Sie denn dann koalieren?
Mit
wem wollen Sie denn dann koalieren, wenn da auch andere Denkschulen sind? Das ist doch ein Irrwitz, was Sie gerade machen. Sie sagen, bei uns andere Denkschulen, bei Ihnen sind das die gleichen.
Wenn Sie die gleiche Denkschule haben wie die SPD, bitte. Das Problem ist, Wirtschaft hängt viel mit Psychologie zusammen. Sie sind nicht mehr in der Lage, mit dieser Ampel den Menschen noch irgendeine Zuversicht zu vermitteln. Und zwar völlig egal, was die Leute erwarten. Sie erwarten von dieser Regierung jedenfalls eins nicht mehr, nämlich irgendeine Klarheit, wo es langgehen wird. Und das ist das Kernproblem. Und solange diese Unsicherheit im Land verbleibt, werden wir weiter wirtschaftlich abstürzen.
Also ich kann Ihnen jetzt die Frage trotzdem nicht ersparen. Ich hatte sie mir vorhin schon notiert, nicht weil Herr Mittelberg sich jetzt als Stichwortgeber betätigt hat. Sollen wir in der Phoenix-Runde für Ende November eine Sendung vorbereiten, die, nachdem das mit dem Haushalt nichts geworden ist, jetzt doch mit Neuwahlen oder einer geplatzten Koalition oder auch anderen Misslichkeiten, die ja vielleicht auch gar nicht so lustig sind, für die innenpolitische Stabilität schon mal planen?
Nein, zwar wäre das ein schönes Geburtstagsgeschenk, weil ich Ende November Geburtstag habe.
Können Sie auch einladen.
Aber zweitens, es würde das Thema nicht hergeben. Und drittens, Herr Mittelberg, Sie können so oft, wie Sie wollen, dieses Land schlecht und runterreden weiterhin. Sie können so sehr sagen, wie schlimm, angeblich. Nein, Sie beschreiben, was Ihre Partei im Moment die ganze Zeit macht. Sie versuchen, runterzureden, schlecht zu machen. Ich sage Ihnen eines, wenn das alles stimmt, was Sie gesagt haben mit den unterschiedlichen Denkschulen, dann wäre doch eine Regierung mit Ihnen, egal ob Sie mit der SPD koalieren, mit der BSW, wie Sie es ja seit neuestem tun wollen oder was auch immer, auch eine Familie von unterschiedlichen Denkschulen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe 2009 bis 2013 mit der CDU-CSU zusammen in der Koalition als haushaltspolitischer Sprecher gesessen. Bei Ihnen ist ja schon innerhalb der CDU und CSU unterschiedliche Denkschulen. So funktioniert das nicht. So kann man nicht als Demokrat rangehen. Und ich sage Ihnen, das ist auch dann meine Antwort. Deswegen, auch weil an bestimmten Punkten Herr Mittelberg, was die Frage Investitionen angeht, ja recht hat. Zwar vorher mit der CDU solche Gesetze, die Investitionen anreizen, im Bundesrat kaputt gemacht hat. Aber er wird wieder die Chance bis zum November bekommen, weil wir die entsprechenden Gesetzgebungen machen, die genau diese Anreize geben. In der Analyse sind wir an vielen Stellen nicht auseinander. Nur beim Tun gehen wir das Risiko ein. Und ich bin gespannt, ob Sie dann wirklich Ihrer Verantwortung als große Volkspartei gerecht werden und im Bundesrat nicht schon wieder die Sachen kleinreden und es wieder kaputt
gemacht wird. Ja, hoffentlich klar, dass diese Sendung im Archiv jederzeit abrufbar ist. Und dann können wir auch Ihre Aussagen dann zum Beispiel im November wieder einspielen. Frau Herrmann und Herr Ramthun, für beide habe ich jetzt nur noch jeweils 30 Sekunden zu der Frage, Haushalt, wird das was werden? Werden die das hinkriegen? Weil sie es hinkriegen müssen?
Ja, also ich rechne nicht mit Neuwahlen, sondern ich denke, irgendwie wird das Ganze bis zum September 2025 halten.
Es wird auf Kante genäht, es wird ein bisschen verbessert und am Ende rettet sich die Koalition durch ein geheimnisvolles Sonderkonto, was es tatsächlich gibt, was aber kaum einer kennt. Auf dem sind 49 Milliarden verbucht, dadurch, dass in den früheren Jahren die Schulden...
Sie meinen das Kontrollkonto?
Kontrollkonto, genau. Und da wurden Geld 49 Milliarden gebunkert, die man unter Einhaltung der Schuldenbremse demnächst noch ausgeben könnte. Das heißt, wir wären dann bei über 100 Milliarden Netto-Neuverschuldung. Und Frau Herrmann, das ist kein Sparhaushalt. Aber ich glaube, so wird sich die Koalition über die Runden retten, durch Nutzung dieses geheimnisvollen Kontrollkontos.
Da träumt man ja davon, dass man ein Konto hat, von dem man erstmal gar nichts weiß, wo noch so viel Geld drauf ist. Dann könnte man auch ein paar Brücken noch mehr sanieren. Das würde Sie dann auch zufriedenstellen. Mal gucken, ob das auch noch funktioniert. Dann bedanke ich mich bei Ulrike Herrmann, bei Otto Fricke, bei Matthias Mittelberg und bei Christian Ramthun. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das nächste Phoenix-Gesprächsformat, das ist Phoenix persönlich, am Sonntag 11.30 Uhr. Gast ist dann Manfred Weber, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei und auch gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament. Aktuelles bei Phoenix der Tag, moderiert von Tobias Ufer. Und da gehen wir heute noch mal auf die Bundestagsdebatte ein. Es ist ja immer noch Haushaltswoche. Heute die Themen innere Sicherheit und Migration ja hoch umstritten. Und das Thema der Woche. Bleiben Sie bei uns.